Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Kreisfahren. Heute natürlich mit der Vorschau zum Großen Preis von Österreich in Spielberg. Und da tut sich jetzt richtig viel. Also nicht unbedingt nur, was das Rennen angeht, sondern auch, was die Silly Season, also die Fahrer-Cockpits für nächstes Jahr angeht. Und zwar, Max Verstappen hat bestätigt, er fährt nächstes Jahr auf jeden Fall für Red Bull. Dann hat Lance Stroll verlängert und Pierre Gasly hat verlängert bei Aston Martin respektive Alpine. Und Danny Rick scheint ganz ein großer Wackelkandidat zu sein. Helmut Marko hat in einem Interview gesagt oder angedeutet, sehr, sehr stark angedeutet, dass es wohl nichts wird nächstes Jahr mit einem Sitz bei den Racing Bulls. Da sprechen wir drüber. Er hat noch ein paar andere Optionen. Wir gehen gleich noch ein bisschen stärker drauf ein. Natürlich auch auf die Geschichte des Tracks in Österreich und noch viele weitere Details zu Strecke, Zeiten und so weiter. Also bleibt dran, wir legen los. Ich bin der Sebastian.
Ich bin Dave, auf geht's.
Auf geht's, Dave. Österreich steht an, das zweite Rennen vom Triple Header, das heißt also drei Rennen an drei Wochenenden und damit ist ja nicht genug. Dann danach kommt Silverstone, danach kommt eine Woche Pause, dann kommt das nächste Rennen und danach kommt im Wochenende drauf wieder. Also wir haben in sechs Wochen fünf Rennen.
Irre. Komplett irre.
Viel, auf was wir uns freuen können. Und ich würde sagen, wir steigen direkt ein und verschwenden gar keine Zeit sozusagen. Bevor wir auf die ganze spannende News auf dem Paddock gehen, ein bisschen was zur Strecke und zur Geschichte. Es ist ja inzwischen auch gar keine ganz neue Strecke mehr. Ich kann mich noch erinnern, wie ich zum ersten Mal Formel 1 geschaut habe. Das ist gerade wieder zurückgekommen. Der erste Grand Prix war 1970. Du weißt mehr.
Ich kann ein bisschen was erzählen auf jeden Fall.
Sehr gerne ein bisschen was, ja.
Es ist schon einiges passiert auf diesem Kurs. Er hatte auch einige unterschiedliche Namen, wurde auch immer wieder mal abgeändert. Es war erst der Österreich-Ring, dann war es eine Zeit lang der A1-Ring, wer sich noch daran erinnert. Seit geraumer Zeit ist es eben der Red Bull-Ring und in seiner heutigen Form, ja, besteht er eben seit, ich glaube, 2014, 13, 14, irgendwie so. Was erwartet uns da? Eine ganze Menge auf und ab. Der Kurs liegt natürlich wunderschön, idyllisch in die österreichischen Berge eingearbeitet. Es geht entsprechend auch wirklich auf der Strecke ganz schön rauf und runter. Viele Höhenunterschiede, das macht es total spannend. Mal muss man bergauf irgendwie bremsen, mal bergab. Das verändert die Balance der Autos natürlich jedes Mal total. Es ist eine sehr kurze Runde, eine der schnellsten Rundenzeiten im gesamten Formel-1-Kalender, die uns da erwarten. Entsprechend eng geht es auch immer zu. Also wir hatten in den vergangenen Jahren auch schon immer wirklich super, super knappe Abstände im Qualifying. So eng, wie es jetzt in der Formel 1 zugeht. Also ich würde mich nicht wundern, wenn wirklich alle 20 Piloten diesmal deutlich unter einer Sekunde liegen im Q1. Mal gucken. Also das wird super, super spannend zu beobachten. Und der winzigste Fehler kann da wirklich schon
eine
ganze Menge bedeuten.
Könnte es passieren, dass so ein paar große Namen und große Teams plötzlich sich sehr weit hinten in der Startaufstellung finden, wenn ein kleiner Fehler sich einschleicht?
Man muss auf jeden Fall auf den Punkt genau perfekte Höchstleistung bringen. Das muss man in der Formel 1 grundsätzlich, aber auf einem Kurs wie eben dem Red Bull Ring ganz, ganz besonders. Das wird super gut. Eine Minute und fünf ist übrigens der Rundenrekord im Rennen aktuell. Also 1:05.619, gehalten von Carlos Sainz aus dem Jahr 2020. Im Qualifying geht es dann noch eine ganze Ecke schneller zur Sache. Also wirklich, das wird echt richtig spannend.
Drei DRS-Zonen.
Drei DRS-Zonen. Genau. Wir haben drei DRS-Zonen, die Start-Ziel-Gerade, dann direkt die Gerade nach der ersten Kurve und nach Kurve 3, es ist eigentlich die zweite richtige Kurve, aber der eine Knick zählt noch als Kurve. Also im Prinzip die ersten drei Geraden, da darf man richtig Zunder geben mit DRS. Dementsprechend viel wird auch überholt. Es ist relativ einfach, es ist sehr gut möglich zu überholen. Die besten Punkte sind tatsächlich am Ende der ersten DRS-Zone, genau, das ist nämlich nach der ersten Kurve. Und am Ende der zweiten DRS-Zone, das sind jeweils relativ harte Bremspunkte. Die Strecke ist auch relativ breit, erlaubt auch immer unterschiedliche Linien. Ja. Das heißt, wenn man überholt wird, hat man immer die Chance zu kontern in der Regel. Das wird ganz, ganz großes Racing auf jeden Fall, was wir hier erwarten. Ganz kurz noch Statistiken. Wir hatten 37 Rennen auf der Strecke bisher, Rekordsieger. Max Verstappen, der hat nämlich fünfmal schon gewonnen. total irre. Auch der letzte Sieger heißt Max Verstappen, letztes Jahr, ganz klar. Bei den Teams sieht es ein bisschen anders aus. Da teilen sich Mercedes und McLaren den Rekord mit jeweils 6 Siegen auf dem Kurs. Und ja, wenn wir bei McLaren sind und bei Mercedes, können wir einen Blick in die Vergangenheit wagen. Es gab auch schon ja wirklich zahlreiche epische Rennen in Österreich. Einige mit Beteiligung der McLaren und der Mercedes. 2016 zum Beispiel, Nico Rosberg und Lewis Hamilton. Ja, aber ein ziemlich dramatisches Duell. Das war das WM-Jahr von Nico Rosberg. Da waren die beiden wirklich gleich auf und haben sich gar nichts geschenkt. Ja, wenige Runden vor Ende gab es dann wirklich Überholmanöver. Lewis Hamilton gegen Rosberg mit Berührungen und. Also ganz großes Tennis. 2019 war auch nicht schlecht. Das liegt nicht so weit zurück. Max Verstappen und Charles Leclerc haben sich da richtig dreckig gegeben. Da hat sich Max Verstappen auch richtig, richtig, sagen wir mal, rustikal an Charles Leclerc vorbeigedrückt, hat den Monegassen dann ein bisschen leicht von der Strecke geschubst. Der hat sich das gleich zur Brust genommen, meint, alles klar, wenn wir so racen wollen, mein Lieber, dann machen wir das so. Also war richtig, richtig geiles Duell mit breiter Brust geführt damals. Bisschen weiter in die Vergangenheit, wenn wir schauen, 1999, gab es auch ein episches Rennen. Michael Schumacher war damals verletzt, er saß nicht im Ferrari. Eddie Irvine hatte es mit beiden McLaren-Piloten zu tun, die das eigentlich schnellere Auto hatten. Allerdings hat David Coulthard sich direkt in der ersten Runde verbremst, hat seinen Teamkollegen Mika Häkkinen abgeräumt. Letzterer musste dann wirklich durchs Feld pflügen, hat es noch aufs Podium geschafft, wenn ich mich recht erinnere. Eddie Irvine hat gewonnen. Ein sehr, sehr sehenswertes Rennen mit unfassbar vielen Manövern tatsächlich auch. Und einen kleinen Blick noch in die Vergangenheit, 2020, das ist gar nicht lange her, da holte ein gewisser Lando Norris sein allererstes Formel-1-Podium. Auch das war total episch. Wir erinnern uns, das war in der Pandemiephase, da wurden direkt 2 Rennen hintereinander gefahren in Österreich. Und in einem davon holte sich Lando Norris, damals war es der Last Lap Lando, so wurde er getauft nach diesem Rennen, weil er in den letzten Runden unheimlich Druck machen musste. Lewis Hamilton hatte eine 5-Sekunden-Strafe und ja, da musste sich Lando Norris in das Fenster reinfahren, musste weniger als 5 Sekunden hinter Lewis Hamilton liegen, dann würde ihm das Podium gehören. Und er hat da wirklich 2, 3, 4 Runden hingeknallt, absolut am Limit, allerletzte Rille und war dann im Ziel, glaube ich, mit rund 4,5 Sekunden hinter Lewis Hamilton und hat sich so sein erstes Podium gesichert. Ich behaupte mal, um ein bisschen vorauszugreifen, auch in diesem Jahr wird er die Chance auf ein Podium haben, wenn nicht sogar mehr.
Letztes Jahr ging es ja dann steil nach oben, ab Österreich für die McLaren.
Auf jeden Fall, genau, da kam ja letztes Jahr das große McLaren-Upgrade und seitdem ist McLaren wirklich zu einer Top-Mannschaft gereift, das muss man schon sagen.
Ja.
2 Sätze noch zur Strategie, uns erwartet vermutlich ein 2-Stopp-Rennen, traditionell auch letztes Jahr. Eventuell könnte jemand wagen, mal es mit 3 Stops zu probieren. Wir haben die weichste Reifenmischungen oder die weichsten Reifenmischungen von Pirelli dabei. Das heißt, vielleicht probiert jemand da irgendwie eine ungewöhnliche Strategie zu fahren. Lewis Hamilton ist da auch immer mal wieder gerne gut für solche Geschichten. Mal sehen. Wenn es übers Tempo nicht geht, kann man es gerne über die Strategie probieren. Aber im Großen und Ganzen soll es das gewesen sein. Und wann ihr einschalten müsst, damit ihr nichts verpasst, das verrät euch jetzt Sebastian.
Ach, danke dir. Weiter geht's hier mit den Zeiten.
Genug geredet.
Nee, also hier, großer Preis von Österreich. Was läuft wann? Ihr seht es auch immer auf Instagram und auf YouTube posten wir immer fleißig die Zeiten. Ich sag's euch einmal jetzt durch. Am Freitag ist das freie Training und das Sprint-Qualifying, also heute schon. Ja. Das ist um 12.30 Uhr das freie Training, um 16.30 Uhr das Sprint-Qualifying und am Samstag dann um 12 Uhr der Sprint selber. Also ein Rennen, das nur ein Drittel dauert, sozusagen der Renndistanz vom Rennen vom Sonntag. Und dann um 16 Uhr kommt dann das Qualifying und am Sonntag dann das Rennen um 15 Uhr. Das sind die Zeiten, die ihr nicht verpassen solltet. Und damit widmen wir uns jetzt im letzten Drittel nochmal den aktuellen News im Paddock Dave. Und da ist ja wirklich jetzt einiges passiert in den letzten 24 Stunden, würde ich sagen. Wir fangen vielleicht mal mit den Track Limits an. Die waren ja genau. Die letzten Jahre immer ein ganz großes Problem. Nirgendwo nerviger als in Österreich. Wir erinnern uns, diese Auslaufzonen, die waren bisher nicht oder nur auf wenigen Stellen mit Kies ausgekleidet sozusagen. Und es war halt einfach Asphalt. Und es waren sehr dünne Markierungen, die gezeigt haben, wo sozusagen die Strecke endet, also die legal befahrbare Strecke sozusagen. Mhm. Und die Fahrer sitzen wahnsinnig tief, das ist sehr schwierig zu sehen. Und dementsprechend haben so gut wie alle ihre Track-Limits sehr, sehr oft überschritten. Einige hatten dann 5 Sekunden Strafen, manche haben sogar mehrere Strafen bekommen. Das war immer ganz schlimm und hat einfach nur genervt, weil das hat so ein bisschen davon abgelenkt, wer eigentlich jetzt wirklich gut war. Dann gab es hinten raus so viele Strafen, dass du gar nicht mehr wusstest, wer ist da jetzt eigentlich wo gelandet. Das
auch schon im Qualifying, unzählige gestrichene Runden und so weiter. Also war wirklich, wirklich ätzend. Aber es gibt jetzt eine Lösung.
Eine gute Lösung sogar, Dave.
Eine sehr gute. Tatsächlich, also das große Problem, natürlich hätte man sagen können, alles klar, wenn ihr halt keine Track Limits wollt, dann schütten wir alles mit Kies auf und fertig. Das Problem, und da haben wir auch letztes Jahr schon nach dem Rennen sehr ausgiebig drüber gesprochen, das Problem in Österreich ist, dort fahren auch viele, viele andere Rennserien und man kann auch als Privatmensch sich auf die Strecke begeben. All das sind Argumente, die natürlich dagegen sprechen, dass da Kiesbetten sind. Für die Motorradfahrer ist das sehr suboptimal. Bei einem Touristenbetrieb, sage ich mal, auf der Strecke ist das auch hinderlich. Wenn da jemand im Kiesbett stecken bleibt, muss man die ganze Strecke sperren. Die Leute, die dann gebucht haben, das verzögert sich alles. Also das ist keine gute Option oder einfach nicht pragmatisch umsetzbar. Aber was haben sie jetzt getan? Sie haben, glaube ich, die Quadratur des Kreises versucht und geschafft. Es gibt jetzt sehr breite Curbs immer noch, die wurden aber geschrumpft. Die sind jetzt nicht mehr 2 Meter breit, also genauso breit wie ein Formel-1-Auto, sondern nur noch 1,5 Meter breit. Das ist wichtig, weil sie dann legal komplett auf dem Curb unterwegs sein können, ohne dass der Track-Limit-Computer anschlägt. Ja? Da gibt's, den gibt es nämlich immer noch, für alle Fälle. Neben dem Curb gibt es jetzt in Kurve 9 und in Kurve 10, das waren die betreffenden Kurven, die da eigentlich immer der ausschlaggebende Punkt waren. Das sind die letzten 2 Kurven, bevor es auf Start und Ziel geht. Da lässt man sich immer sehr weit raustragen, um möglichst viel Schwung mitzunehmen. Dort hat man jetzt neben dem Curb ein kleines Kiesbett platziert, einen Streifen. Der ist, ich glaube, 2 Meter breit, wenn mich nicht alles täuscht. Das ist für die Motorradfahrer ein guter Kompromiss. Das ist für alle privaten, Normalo-Menschen auch ein guter Kompromiss. Die bleiben da dann sehr wahrscheinlich nicht stecken, sondern können aus eigener Kraft dann wieder raus. Falls der Motorradfahrer verunglückt, dann schwebt er über die 2 Meter drüber und hat dann wieder asphaltierten Auslauf, wo er Grip findet und abbremsen kann. Für die Formel-1-Piloten ist es allerdings natürlich schon so, dass sie dann enorm viel Zeit verlieren. Wenn wir da mit einem Reifen draufkommen, also in der Regel sind es die linken Vorder- und Hinterreifen, verliert man so viel Zeit, dass es einfach ein Problem ist, dass man da sagt, alles klar, ich riskiere lieber nicht zu viel, ich bleibe lieber innerhalb der Linien, die Kiesbetten oder diesen Kiesbettstreifen sieht man auch deutlich besser als diese dünnen Linien, die du schon zu Recht kritisiert hast, Sebastian. Ich denke, das ist eine sehr, sehr gute Lösung, auf dem Papier zumindest. Wir werden jetzt am Wochenende erleben, wie sie sich schlägt, aber ich denke, sie haben da wirklich eine sehr, sehr, sehr gute Lösung für dieses lästige Problem gefunden und geschaffen und umgesetzt. Toi, toi, toi.
Glaube ich auch.
Hoffen wir, dass das kein Thema ist.
Ja, glaube ich auch. Und eine gute Lösung finden muss es auch langsam nach Ansicht von Fernando Alonso. Das Team von Aston Martin, der hat nämlich ein bisschen die Keule ausgepackt und hat gesagt, das Team sollte weniger reden und härter arbeiten, sinngemäß. Und er ist für Österreich noch sehr pessimistisch. In Ungarn ist auch nicht mehr so lange hin bis zu dem Rennen. Es soll dann ein großes Update von Aston Martin kommen, das zündet dann hoffentlich. Die sind ja auch dafür bekannt, leider muss man sagen, aus deren Sicht, dass deren Updates nicht so wirklich zünden. Also das hat momentan viel mit Durchhalteparolen zu tun und Durchhalteparolen müssen ein paar Fahrer inzwischen nicht mehr ausgeben, denn es gab einige Vertragsverlängerungen, ihr habt es bestimmt schon mitbekommen. Pierre Gasly hat mehrere Jahre bei Alpine verlängert, Lance Stroll hat völlig überraschend mehrere Jahre bei Aston Martin verlängert.
Finde ich aber tatsächlich überraschend, dass es gleich um mehrere Jahre geht. Also mein educated guess war ja, dass er nächstes Jahr vielleicht noch Formel 1 fährt und dass er danach 2026 in die WEC wechselt mit dem Aston Martin natürlich, dann in Le Mans auch antreten wird und so weiter. Das habe ich mir so zusammengesponnen. Offensichtlich bleibt er jetzt wohl noch ein paar Jahre noch in der Formel 1. Wird auch systematisch von Fernando Alonso übrigens aufgebaut. Er möchte, dass Lance Stroll dann die Führung des Teams übernimmt, wenn er mal abgetreten ist. Also Ja,
man muss sagen, entgegen aller Unkenrufe, es war ja sehr, sehr negatives Echo auch in Social Media, in den Kommentaren, muss man sagen. Zumindest in den letzten Rennen hat Lance Stroll gezeigt, dass er sich, hat er sich von seiner besseren Seite gezeigt. Wir wissen, er aus meiner Sicht zur oberen Hälfte der Formel 1-Fahrer in Topform. Er ist halt ultra schwankend, deswegen gehört er aus meiner Sicht normalerweise nicht oder die erste Hälfte der Formel 1-Fahrer. Aber mal schauen, vielleicht stabilisiert er sich jetzt. Man wird gespannt sein. Max Verstappen, der braucht sich nicht großartig stabilisieren, der ist ultra stabil. Der hat zumindest mal gesagt, dass er nächstes Jahr definitiv bei Red Bull fahren will. Das hat er in der Pressekonferenz vom Donnerstag gesagt. Mhm. Und ich denke, Max Verstappen ist eine ehrliche Haut. Man kann von ihm halten, was man will. Aber ich denke, wenn er was sagt, dann sollte das eigentlich Gesetz sein. Er hat ja 2026 mehr als genug Gelegenheiten, sicherlich, wenn er wechseln will. Und dann, wenn er wirklich wechseln will, macht es, glaube ich, auch Sinn. Denn da ist das neue Reglement da. Und aus seiner Sicht macht es absolut, ist es absolut nachvollziehbar, dass er noch ein bisschen bei Red Bull bleibt. Weil der kann sich jetzt gut anschauen und entspannt anschauen mit seinen 24 Jahren, bald 25, glaube ich, wie sich das entwickelt. Und wenn es dann den Bach runtergeht, ne, dann wechselt er nach ein, zwei Saisons und er ist immer noch weit unter 30. Also dem stehen alle Türen offen. Das ist ein mega Talent, ein harter Arbeiter, wie kaum ein Zweiter, vielleicht wie kein Zweiter. Und Zweiter. Ich versuche mal eine galante Überleitung zu machen zu Daniel Ricciardo. Der ist nicht unbedingt Erster bei den Racing Bulls und vielleicht auch, ja, nicht, also ganz sicher nicht Nummer Zwei-Fahrer nach der Perez-Vertragsverlängerung bei Red Bull nächstes Jahr. Und Helmut Marko hat jetzt in einem Interview eine Sache sehr, sehr deutlich gemacht, und zwar hat er gesagt, die Anteilseigner von dem Red Bull Rennstall, die ja natürlich auch dementsprechend bei den Racing Bulls was zu sagen haben, die haben bestätigt, dass es ein Juniorenteam bleiben soll, also dass da die Nachwuchsfahrer hochgezogen werden sollen, und das ist natürlich ein Daniel Ricciardo beim besten Willen, egal wie man es dreht und wendet, nicht, auch wenn er seinen ewig jugendlichen Humor natürlich sich beibehält. aber das bedeutet, er sitzt auf jeden Fall bei den Racing Bulls nächstes Jahr, sagen wir mal, zu 99% nicht mehr im Cockpit. Und bei den Red Bulls natürlich auch nicht mehr, weil Perez verlängert hat. Was jetzt bitter ist, dass das, es ist nicht praktisch lupenrein angekündigt worden, aber es war schon eine klare Aussage. Helmut Marko hat gesagt, das Ziel wäre gewesen, dass er natürlich für das Red Bull Racing Team, also für das eigentliche Red Bull Hauptteam, empfiehlt mit außerordentlichen Leistungen, und dieser Sitz, der ist jetzt Sergio Perez Sitz, also ist dieser Plan nichtig sozusagen. Also das ist schon eine klare Aussage, und das ist natürlich doppelt bitter für Daniel Ricciardo. Der hat nämlich jetzt seinen 250. Grand Prix. 2011 in Silverstone hat er debütiert, und ja, schade, aber ich glaube, er ist ja noch nicht ganz raus. Ja, ich finde es bloß ein bisschen schade, dass diese Perez-Aussage auch von Helmut Marko so klar getroffen wird. Denn der hat sich ja wirklich nicht mit Ruhm bekleckert, jetzt nach seiner Vertragsverlängerung erst recht nicht. Aber klar, ob Daniel Ricciardo jetzt das Mega-Upgrade ist, darf jetzt mal bezweifelt werden. Ich glaube, er ist zumindest mal besser unterwegs als Perez aktuell. Also so schlecht ist der Daniel Ric nicht. Er ist ja auch gerade die letzten zwei Rennen besser als Yuki Tsunoda, der lustigerweise seit seiner Vertragsverlängerung, wir hatten es in einem der letzten Podcasts, deutlich abgefallen ist. Wie siehst du das Ganze?
Ja, ist spannend. Das ist ein ziemliches Tohuwabohu da, und ich glaube auch, solche Aussagen in der Öffentlichkeit sind auch immer Zeugnis des Konflikts, der da im Hintergrund immer noch schwelt. Es gibt ja immer noch diesen Machtkampf zwischen Helmut Marko und dem Lager, für das Helmut Marko eben steht, also die österreichische Seite des Unternehmens, die Jugendförderung, das ganze Nachwuchsprogramm. Und dann gibt es eben Christian Horner, der halt seine eigenen Vorstellungen hat, der sich dafür dann mit den thailändischen Eigentümern umgarnt und da ein bisschen die Macht an sich reißt. Also dieser Konflikt im Hintergrund, der ist definitiv noch nicht ausgestanden, und ich glaube, der wird natürlich auch auf dem Rücken diverser prominenter Mitarbeiter ausgetragen, so muss man das ja klar sagen. Christian Horner ist ein großer Befürworter von Daniel Ricciardo, einzig deswegen sitzt er überhaupt im Racing Bulls. Wenn es nach Helmut Marko gegangen wäre, säße er da heute bestimmt schon Liam Lawson. Helmut Marko ist da wirklich gnadenlos, wenn ein Pilot mal keine Leistung zeigt und in Ungnade fällt beim Doktor, wie er ja immer genannt wird, dann ist es halt vorbei. Ja? Also ich denke nicht, dass Helmut Marko von sich aus dem Danny Rick eine zweite oder dritte Chance gegeben hätte. Er hätte einfach direkt den Jungen reingesetzt mit Liam Lawson, und ich denke, mittlerweile muss Christian Horner auch einsehen, dass das wahrscheinlich die bessere Option ist, zumindest für das Nachwuchsteam. dass sich Danny Ricketts nicht mit herausragenden Leistungen empfohlen hat für das Cockpit im großen Red Bull-Team sozusagen. Das ist nicht von der Hand zu weisen. Ja. Dafür ist er wirklich nicht konstant genug und ja, einfach nicht herausragend genug. Wer sich von Yuki Tsunoda da wirklich teilweise verprügeln lässt, mehr oder weniger, ja, der wird es wahrscheinlich auch nicht besser machen als Sergio Perez. Also ich denke, da müssen wir auch realistisch sehen. Da müssen wir realistisch sein. So. Aber Sergio Perez, obwohl der Kürze erst verlängert hat für 2 Jahre, munkelt man, dass auch der Platz gar nicht so sicher ist. Also er wackelt wohl teamintern auch ziemlich.
Wundert nicht, ne?
Wundert nicht, also rein sportlich kann man das absolut nachvollziehen, denke ich. Er ist keine gute, wertvolle Nummer 2 im Moment. Ja? Alle anderen Piloten aus Top-Teams, Mercedes, Ferrari, McLaren, schieben sich mehr oder weniger zwischen Max Verstappen und Sergio Perez da. Er holt zu wenig wertvolle Punkte für die Konstrukteurswertung. Er kann dem Nummer 1-Fahrer im Team, Max Verstappen, seltenst wirklich behilflich sein in einem Rennen. Sagen wir natürlich jetzt nach ein paar schlechten Rennen zu Beginn der Saison sah es ja gut aus. Da war er ja, glaube ich, 3 oder 4 Mal auf dem Podium, 2. Platz jeweils.
Da waren aber die anderen Teams auch noch wesentlich schwächer. Das muss man auch dazu sagen.
Ja, so ist es, so ist es. Aber seitdem die anderen Teams aufgedreht haben, fährt der Perez einfach ja irgendwo zwischen Platz 7 und 10 rum. Das kann einfach nicht sein. Dass man so lange an ihm festhält und dass er überhaupt einen Vertrag bekommen hat, könnt ihr euch sehr gerne anschauen. Wir haben eine dedizierte Episode dazu gemacht. Sebastian, wenn du so gut bist, kannst du die vielleicht für unsere YouTube-Zuschauer hier irgendwo mit rein verlinken. Das wäre ganz cool. Da haben wir uns schon, ja, ich glaube, eine Viertelstunde, 20 Minuten die Köpfe zermartert darüber, was es wohl für Gründe gibt, dass Sergio Perez sehr wohl ein wertvolles Asset ist für Red Bull oder eben nicht. Also wir haben wirklich Pro und Contra aufgelistet. Ich denke im Moment, wie gesagt, die sportliche Seite spricht eher gegen ihn. Was für ihn spricht, ist natürlich sein kommerzieller Wert. Das ist nochmal eine ganz andere Baustelle. Er bringt unheimlich viel Sponsoren mit. Er ist unheimlich beliebt in Nord- und Südamerika. Und das ist halt auch natürlich, sind natürlich Faktoren, die kann man nicht außer Acht lassen. Schwierig. Also ich möchte das nicht entscheiden müssen. Nach wie vor nicht.
Ich wüsste, wie ich mich entscheide.
Dann sag.
Ich hätte mit Perez nicht verlängert. Er ist einfach zu instabil. Mhm. Aber klar, ich weiß jetzt nicht, wie wichtig er effektiv wirklich für die Finanzen von Red Bull ist. Das ist natürlich, wie du schon sagst. Ja. Aber wie gesagt, dazu mehr in der Episode, die wir schon aufgenommen haben. Was natürlich auch spannend ist, da hatten wir auch eine Episode dazu aufgenommen, ist natürlich die Silly Season. Du liegst da vorne momentan mit den Predictions. Also, was ganz lustig ist, Danny Rick.
Tatsache, ja.
Danny Ricks hast du ja, glaube ich, bei Haas gesehen, nächste Saison. Ich habe auf Alpine getippt. Rein theoretisch ist es noch möglich. Ich glaube aber, dass der war schon damals sehr, sehr mutig, der Tipp von mir. Ich glaube, das ist jetzt unwahrscheinlicher geworden. Da gibt es ja noch ganz andere. Tja. Unter anderem den Carlos Sainz und theoretisch hat der natürlich jetzt bei Mercedes auch noch ein Türchen offen, wo Max Verstappen für nächstes Jahr abgesagt hat. Aber da hieß es ja auch schon von Toto Wolff wahrscheinlich eher nicht. Und Andrea Kimi Antonelli wird jetzt wahrscheinlich so innerlich ein bisschen jubilieren, denn die Wahrscheinlichkeit ist jetzt deutlich größer geworden, dass er 25 schon vielleicht in Mercedes sitzt. Aber das vielleicht an anderer Stelle mal.
Von den einen schlechten Vorhersagen zu den nächsten, oder?
Würde ich auch sagen.
Um die Folge abzuschließen.
Würde ich
Folge
auch sagen.
Abzuschließen,
unsere Prediction ist das Podium.
Genau, für das Podium beim Grand Prix am Sonntag wohlgemerkt. Ihr habt es schon mitbekommen, es ist ein Sprintwochenende dieses Mal, aber wir prophezeien aus Gründen einfach den Grand Prix am Sonntag. Das dürft ihr natürlich auch sehr gerne tun. Viele von euch machen das und senden uns immer Tipps oder kommentieren hier auf YouTube drunter oder treten auf Instagram mit uns in Kontakt und schicken uns da ihre Tipps. Herzlich willkommen, das dürft ihr sehr, sehr gerne immer machen. Wir fiebern auch immer mit, der ein oder andere liegt auf jeden Fall deutlich näher dran als wir meistens. Wobei, in Spanien hätten wir es ja beinahe geschafft. Hätten wir zusammengelegt, hätten wir genau das richtige Podium vorhergesagt. Ich hatte 2 korrekt, du hattest 1 korrekt. Mal schauen, vielleicht sind wir diesmal auch besser dran wieder wie in Spanien. Mal gucken, vielleicht schafft es jemand, das korrekte Podium vorherzusagen. Wie ist dein Tipp, Sebastian? Für das Rennen am Sonntag, sag an.
Für das Rennen am Sonntag sehe ich Max Verstappen auf 1, Norris auf 2, Hamilton auf 3. Ich werde nicht viel dazu sagen. Ich glaube, Verstappen wird wieder eine lupenreine, fehlerlose Leistung abliefern. Auf dem kurzen Kurs ist es auch nicht so schlimm, wenn jetzt ein Auto jetzt nicht so wahnsinnig hinten dran ist. Auf den Boxenstopp auf den Boxenstopps sozusagen ist immer Verlass bei Red Bull. Also 1,9 Sekunden, sage ich nur im letzten Rennen, aber einer der Boxenstopps bei Verstappen, die laufen wie ein Uhrwerk. McLaren, Norris, könnte klappen. Ich glaube, er ist dicht dahinter. Ich glaube, noch reicht es nicht. Verstappen ist halt, wie gesagt, eine Maschine und ich glaube, Hamilton wird den Platz 3 komplettieren und sein zweites Podium diese Saison erfahren, weil ich glaube, der Mercedes wird besser laufen in Österreich, als er das in Spanien getan hat.
Nicht schlecht, ich sehe es trotzdem anders. Ich denke, wir können schon feststellen, dass der McLaren in den letzten Rennen definitiv das schnellste Auto war, ganz grundsätzlich mal. Das wird auch in Österreich so sein, da bin ich überzeugt davon. Da wird der Vorsprung sogar noch ein bisschen größer sein. McLaren war traditionell schon immer gut in Österreich, Lando Norris auch, wir haben es vorhin schon thematisiert, das erste Podium hat er in Österreich geholt und er war eigentlich da immer ziemlich stark. Ich denke, das, wie gesagt, wird auch dieses Jahr so sein. Der Streckentyp kommt dem McLaren eigentlich schon entgegen, wobei die mittlerweile überall schnell sind. Die McLaren haben jetzt eigentlich keine richtige Schwäche mehr. Ich denke, wenn sie das Setup gut treffen, und das ist natürlich die Schwierigkeit in einem Sprintwochenende, da muss in dem einen freien Training schon alles zusammenkommen. Wenn sie das Fenster gut treffen, dann sehe ich McLaren auf jeden Fall in der Favoritenrolle. Ich denke trotzdem, Max Verstappen wird wieder einigermaßen Übermenschliches vollbringen und alles aus dem Red Bull rauskitzeln. Trotzdem gestaltet sich bei mir das Podium folgendermaßen. Ich sage, Lando Norris gewinnt. Zweiter wird Max Verstappen durch eine wirklich überzeugende Leistung, wie er das meistens so hinkriegt. Und weil der McLaren so gut geht, landet Oscar Piastri auf dem dritten Rang.
Alles klar.
So meine Prediction.
Dann lass uns hier den Schlussstrich ziehen und wir hören uns dann zu den Highlights nächste Woche nach dem Rennen und natürlich zu den Fahrerwertungen, wie immer. Und dann ist ja auch schon fast wieder das nächste Rennen in Silverstone. Es geht Schlag auf Schlag.
Furchtbar. Dieser Tripleheader, meine Güte. Alles klar, Freunde. Ganz viel Spaß beim Rennen, beim Sprint, bei allen Sessions. Ihr wisst ja, wann ihr einschalten müsst. Ganz viel Vergnügen. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Ciao, ciao.